Okay, dann würde ich jetzt einmal an Tina abgeben zu dem Thema Bildung und Digitalisierung.
Die erste Frage ist dann, welche Schritte möchte Ihre Partei für die Digitalisierung an Schulen einleiten und oder weiterführen?
Ich hoffe, sie werden nur noch weitergeführt, weil sie schon eingeleitet sind. Ja, dass mehr digitalisiert wird, ja, aber das hat, wir haben ja in der Pandemie, also so schrecklich und negativ die Pandemie ist, aber einige Bereiche sind enorm in Schwung gekommen und das hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Also wenn ich jetzt am Bundestag, dass wir da alle möglichen Sitzungen per Webex und so oder Zoom gemacht haben, wäre vor Jahr und Tag unvorstellbar gewesen. Nein, das geht nicht, man muss sich immer treffen. Und jetzt kann man aus ganz Deutschland zuschalten und die brauchen gar nicht mehr anreisen. Das ist sehr praktisch. Das heißt nicht, dass das allgemein das Allheilmittel ist, aber sagen wir mal so ein gesunder Ausgleich. Und das so ähnlich dürfte es in der Schule auch sein. Man nie auf Präsenzunterricht verzichten, aber vieles auch digital machen können. Und der Ausbau der Plattform, die Digitalisierung der Klassenräume, diese Vernetzung, überhaupt ein Breitbandausbau, das hat schon Schub gekriegt. Das war auch vorher schon immer in Planung. Da sind auch sehr viele Gelder zur Verfügung gestellt worden. Aber mit der Umsetzung hat es so ein bisschen gehapert. Nicht nur in den Ländern, sondern eben in den Kommunen auch. Dann hat man nicht genügend Handwerker gekriegt, die Kabel legen und buddeln. Das Antragsverfahren hat so lange gedauert. Aber es hat jetzt doch enorm Schub gekriegt. Und der soll auch weitergehen. Allerdings auch, dass alle in der Schule auch möglichst früh schon lernen, was Digitalisierung bedeutet. Also es ist nicht nur gut, wie gesagt, jetzt bin ich wieder im Innenausschuss, was im Rahmen der Pandemie alles im Rahmen der Digitalisierung passiert ist, das ist wirklich nicht schön. Also die Straftaten gingen so durch die Decke, Kindesmissbrauch und weiß der Himmel nicht alles, ist massiv gestiegen. Wer in Chaträumen landet, die er nicht richtig beurteilen kann und die nicht nur grenzwertig sind, sondern auch einfach kriminell sind. Das hat natürlich in Zeiten der Pandemie enorm zugenommen, weil mehr Möglichkeiten da waren, in Chaträumen oder im Internet durch die Gegend zu surfen. Ja. Und dieses Wissen, dieses Erkennen, was stimmt nicht, was ist gefaked, was ist risikoreich, das gehört zur Digitalisierung auch dazu. Nicht nur, dass ich weiß, wie ich die Tastatur bediene und wie ich in irgendeinen Raum reinkomme oder wie ich mir die Daten hole, sondern auch den Abwägungsprozess, stimmt das oder ist das gefaked? Und das hat ja auch enorm zugenommen. Ich kann ja, wir können das jetzt alles ins Netz stellen und dann erzähle ich währenddessen was völlig anderes. Ja. Und wer da nicht haargenau hinguckt und es überprüft, der denkt, jetzt hat die das erzählt. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil man sowas so derartig schon inzwischen zusammenschneiden kann und manipulieren kann. Die Entwicklung hat enorm zugenommen und ich muss ja schon sehen, dass ich da hinterherkomme. Sie haben das noch das ganze Leben vor sich, also Sie müssen da gleich von Anfang an richtig gut einsteigen. Das Netz sind super Möglichkeiten, herrlich, also wie gesagt, früher hatte ich mir die auch gewünscht, aber ist auch enorm Risiko und man muss immer beides machen. Was nutzt es mir, aber was will ich nicht, was lehne ich ab? Wie viele Stunden hänge ich da dran?
Ja.
Ne? Wie kommunikativ bin ich eigentlich noch? Und es reicht nicht, bei Facebook einen Haufen Freunde zu haben. Ich muss sie schon Auge in Auge mal treffen. Das lässt sich durch nichts ersetzen. Oder dieser Konkurrenzkampf. Wer ist cooler im Posten und im Darstellen? Das ist ja auch Stress, ne? Ja? Schätze ich.
Zu dem Thema mit im Corona und dem Zuhause-Sein und dem Homeoffice. Hätte ich noch die Frage, dass durch den Wechsel von den Szenarien halt das Problem aufkam, dass Schüler und Lehrer und die Familie sehr oft nur kurzfristig wussten, ob jetzt ihre Kinder betreut werden oder nicht und wie sie sich vorstellen, das zu stabilisieren, ob es da Möglichkeiten gibt.
Ja, und zwar Erfahrungswerte. Also vielleicht nochmal als Einschätzung, wir hatten noch nie eine Pandemie. Die letzte Pandemie war, glaube ich, 1910 oder so. Das war die spanische Grippe. Und da haben sich die Leute untereinander irgendwie gar nicht drum geschert. Diese Art von Pandemie konnte sich fast keiner vorstellen. Dass eine kommt, war schon ziemlich klar. Die gab es schon 2012 mit dem SARS-Virus in China. Bereich Innenausschuss. Ich bin auch im Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit und da haben wir so ein Buch erarbeitet über Katastrophenszenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen. Da haben wir vor 3 Jahren mit angefangen.
Ja.
Das war Klimaveränderung, langanhaltende Dürre, Das war Hackerangriff über mehrere Länder, mehrere Tage und Pandemie. Und wenn ich dann Pandemie gesagt habe, dann haben die gedacht, ich wäre ein Prepper oder sonst irgendwie was. Also Pandemie konnte sich keiner vorstellen. Und alles, was man vorbereiten musste, dann, ja, ach, eigentlich braucht man das. Also die Vorstellungskraft hat vielen gefehlt. Ja. Man sieht es nicht, man merkt es nicht. Und alle am Ende, die beatmet werden, die hat man auch nicht mehr gesehen. Die waren nämlich im Krankenhaus. Also selbst in der Pandemie war für vielen schwierig, sich das vorzustellen, was das wirklich ist. Und im Dezember haben wir dann das Buch vorgestellt mit der Pandemie. Und leider, leider, es hat genau das, was man hätte schon vorbereiten können, stand da auch drin. Gut, bin jetzt kein Seher mit den Kollegen zusammen, war auch viel Wissenschaft ja. Und alle Verbände waren dabei. Aber man muss sich da anders drauf vorbereiten. Und in dieser Pandemie konnte man immer nur, wir haben beschlossen und dann haben wir uns wieder die nächste Lage angeguckt und darauf wieder neu reagiert. Andere Fördermittel, andere Maßnahmen. Und das musste auch immer debattiert werden mit den Bundesländern. Ja. Die einen, das waren die Ethiker, das andere sind die Verfassungsrechtler. Dann waren es die Virologen, die waren sich auch nicht einig. Und deswegen war das dann immer schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Und ich meine, im Großen und Ganzen haben wir es noch ganz gut hingekriegt. Aber die Entscheidung immer war dann bei den Ländern, machen die jetzt Hybridunterricht rein, raus, liegt es auch an unterschiedlichen Infektionszahlen. Ja. Im Norden hatten wir weniger als in Bayern, wo das losgegangen ist mit dem Skiurlaub. Deswegen kann man noch nicht die gleiche Schablone über das ganze Land legen. Und so hat man gelernt und eigentlich hat es immer besser gepasst. Und ich glaube, man würde jetzt mit den Erfahrungen auch anders umgehen.
Genau, mit den Erfahrungen. Wie würden Sie denn jetzt mit den Erfahrungen umgehen? Jetzt wissen wir alle, was eine Pandemie ist. Mhm. Jetzt haben wir nicht mehr das Problem, dass wir uns das nicht mehr vorstellen können. Ich glaube, jeder hat irgendwie Schicksale in seinem Umfeld so ein bisschen mitbekommen, die auch sehr tragisch waren. Aber es ist ja eben auch für die Familien sehr großer Stress, wenn man nicht weiß, wie geht es jetzt weiter. Und vor allen Dingen für Eltern mit jungen Kindern ist es eben ein ganz, ganz großes Problem. Wie würden Sie persönlich das regeln?
Ich persönlich, also erstmal wird eine Pandemie die identische sein, die vorher gewesen ist. Man wird immer eine neue Lage haben. Und wir können drei Kreuze machen, dass der Impfstoff zur Hälfte schon erforscht war. Ansonsten dauert ein Impfstoff 4 Jahre. Da hätten wir noch 2 Jahre
mit naja, diesem Hintergrund. Es geht jetzt ja wirklich nur
speziell. Ja, wie geht man damit um? Wie geht man dann mit einer Pandemie um? Wen kann ich impfen? Kann ich Schüler impfen? Können die Schüler das ab? Wie weit kann ich runterimpfen? Die Idee ist, sozusagen bis zum Säuglingsalter runterzuimpfen. Aber man muss das ja auch erstmal testen, in welchem Rahmen es so ein Impfstoff da mal auch Auswirkungen hat. Und die Debatte mit den Auswirkungen, die im Promillebereich gelegen haben, haben ja alle mitgekriegt. Also es ist immer ein Abwägungsprozess, ist der Impfstoff schon so reif, in Anführungsstrichen, dass man den verimpfen kann oder muss man noch weiter forschen, dass nicht so viele Menschen gefährdet sind. Und wir wissen nicht bei dieser Pandemie, wie schnell die nächsten Mutationen kommen. Und es kann sein, dass der Impfstoff noch komplett wieder angepasst werden muss. Oder die ersten reichen ein Jahr. Wir haben ja noch nicht mal die Dauer der Immunität in Erfahrung bringen können. Jetzt wird durchgeimpft und wir hoffen, dass wir möglichst viel bis über den Sommer geimpft haben. Dass man dann auch schon, die Debatte wird geführt, Jugendliche und Kinder impfen, ja, nein. Wie können die den Impfstoff ab? Wie gehen wir denn sozusagen in den Winter rein? Großes Förderprogramm, Luftaustauscher in Schulen. Kann ich nur hoffen, damit nicht alle Fenster immer nur auf sind und eine Mantel da sitzt den nächsten Winter. Wie weit können wir dann Kinder und Jugendliche dann geimpft haben? Ist der Impfstoff ausgetestet? Und wie können wir Schulen vorbereiten, falls nicht geimpft ist oder der Impfstoff noch nicht ausgetestet ist? Das ist die Frage. Und das wissen wir ja noch nicht. Das wissen die Virologen auch noch nicht. Okay. Weil der ganz neu ist. Und wir gehen jetzt erstmal, alle, die jetzt geimpft werden, haben da sozusagen eine Sicherheit bis nächstes Jahr. Entweder werden alle nochmal, entweder hält der Impfstoff länger, es gibt keine Mutation, die Delta heißt die ja jetzt, ne? Nicht genau, indische Delta-Variante, die wird davon noch abgedeckt, aber im Winter und im Herbst kann dann noch eine nächste Variante kommen. Und wenn man dann feststellt, der Impfstoff deckt die nicht ab, dann müssen alle wieder neu geimpft werden. Und dann haben wir noch keine Klärung, wie gut können Kinder und Jugendlichen diesen Impfstoff ab. Das müssen wir erstmal testen. Da müssen sich ja auch irgendwo in dieser Welt ein Haufen Kinder und Jugendliche sozusagen dafür zur Verfügung stellen und zu sagen, welche Nebenwirkungen hat das? Und ich kann ja nicht gleich ein paar Millionen durchimpfen und dann stelle ich fest, er hat Nebenwirkungen, oh Gott, oh Gott. Also muss ich es erst mit kleinen Gruppen machen und dann abwarten, Auswirkungen, ja, nein. Und dann kann die Gruppe größer sein. Also wir sind in der Pandemie im laufenden Prozess noch drin.
Okay, also haben Sie jetzt keine, also klar, wir können alle auf Erfahrungswerte zurückschauen, ja, wie Sie ja jetzt auch erläutert haben, aber Sie haben keine konkreten Ideen oder Maßnahmen, die Sie ergreifen würden, um die Schulsituation zu stabilisieren?
Doch, die Schulsituation, so erstmal wird geguckt, kriegen wir das jetzt zum Herbst hin, eine Variante, dass auch Kinder und Jugendliche geimpft werden? Das Zweite sind auf alle Fälle Plan B, dass viel Lüftung eingebaut wird und die Digitalisierung vorangebracht wird, dass man unter Umständen, wenn es soweit kommen sollte, sich behelfen kann mit digitalem Unterricht oder dass man auch hier sein kann und Luftaustausch ohne offene Fenster stattfindet. Und man muss sozusagen zwei, drei verschiedene Stränge zeitgleich planen, damit man entweder mit dem einen oder mit dem anderen weiterkommt. Abwarten und einfach sagen, mal sehen, was passiert. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist wichtig, dass auch über den Sommer diese Maßnahmen auch in Schulen stattfinden, sei es der digitalisierte Ausbau weiter, aber auch eben, dass die Lüftungskonzepte weiter fortgeführt werden. Wir hoffen ehrlich gesagt, dass wir dann erstmal mit den Mutationen bis zum nächsten Jahr, dass es nicht weitergeht und dass man dann bis zum Winter auch noch gucken kann, dass man Kinder und Jugendliche auch durchimpfen kann. Aber der ist noch nicht ausgeforscht und das ist ein großes Risiko, einen nicht ausgeforschten Impfstoff Kindern und Jugendlichen zu geben. Das wäre, das läuft unter verantwortungslos. Das geht nicht. Also immer Plan B und C ist immer gut. Ja.
Die nächste Frage wechselt so ein bisschen den Fokus auf Kitas. Und es ist halt, wollen Sie Kitas kostenlos oder günstiger anbieten? Und wollen Sie Kitas und wollen Sie Kitas kostenlos oder günstiger anbieten, damit sich jeder einen Platz beanspruchen kann? Weil jetzt gerade ist es ja auch schwerer zugänglich, weil auch Kita-Plätze fehlen.
Also wir haben gesetzlichen Anspruch, Kindergartenplätze.
Ja.
Und der Anspruch, der besteht auch. Und wir haben ein großes Förderpaket, einmal zum Kita-Ausbau, weil alle Kommunen das gar nicht alleine hinkriegen. Man sagt ja immer, wenn der Bund Gesetze macht, dann soll er auch bezahlen. Also wer die Musik bestellt, soll es auch bezahlen. Da haben wir auch die Länder unterstützt und die auch für laufende Kosten. Und das ist den Ländern freigestellt. Also in vielen Bereichen sind die Gebühren für Kita, für Kindergarten frei. Und beim Kita-Gesetz, das ist jetzt noch sozusagen die kleinen bis drei.
Ja.
Das ist erst teilweise, wobei auch bei Kita schon Unterstützung ist. Und da haben wir in Niedersachsen die Debatte um die dritte Kraft, weil bei den Kleinen, die müssen noch ein bisschen mehr betütelt werden, das funktioniert nicht so mit zwei Kräften. Und das ist auch eine Bund-Länder-Finanzierung. Langfristig sollte das schon, weil das auch frühkindliche Bildung ist, genauso ja, wie Kindergarten, frei sein, gebührenfrei sein. Und bei allen Steuern hin und her, wenn Eltern keine Kindergartengebühren zahlen, dann ist das die dollste Lohnerhöhung, die man sich vorstellen kann. Und das ist in der letzten Legislatur passiert. Wie wir gesagt haben, die keine Kindergartengebühren mehr, auch ab dem dritten Jahr. Und wenn jemand zwei Kinder im Kindergarten hat und zahlt dafür keine Gebühren mehr, so viel Lohnerhöhung kann es gar nicht geben. Und das sind nämlich auch so Sachen, wo man sagt, ja, man redet über Steuern, aber das eine ist Steuerfreibeträge und das andere ist, für was muss ich eigentlich Gebühren zahlen? Und gerade bei Familien ist das Geld ganz wichtig und Kita-Gebühren ist es teilweise, aber bei Kindergartengebühren, und das ist schon ein enormer finanzieller Akt, weil auch die Kindergärten, die gebaut werden, das ist ja nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, sondern da sind ja auch Ansprüche, was da alles sein muss. Und es sind schon tolle Teile, also muss man schon sagen, die sind schon richtig gut. Und das ist frühkindliche Bildung, das ist keine Aufbewahrungsanstalt. Also insofern ja, ist auch der Beruf der Erzieherin, hat sich ja auch geändert. Und da wären wir wieder bei der Berufsausbildung, weil der auch höherwertiger ist. Und bei diesen ganzen sozialen Berufen, die ja zu 80% Frauen machen, offensichtlich die Neigung das Größte ist, aber ich finde, die Bezahlung ist genauso wichtig. Und bei vielen dieser Berufe müssen die ja teilweise ihre Ausbildung selber bezahlen, um teilweise dann schlecht bezahlt zu werden. Das ist eine Logik, die ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen haben die Ausbildung von Altenpflegerin, Krankenschwester, Erzieher, Hebammen, MTA, PTA, bei einigen Physio, therapeutischen Berufen sind wir gerade bei, geändert. Ziel ist eine vollwertige Ausbildung, eine Umlagefinanzierung der Ausbildungsvergütung und kein Schulgeld. Also drei Viertel schon abgeschafft, aber ein Viertel brauchen wir noch.
Okay, gut. Die letzte Frage bezieht sich nochmal auf unser Abitur, und zwar darauf, dass das Abitur nicht überall gleich bewertet wird, weil das Abitur in Bayern wird ja gerne höher gestellt als das aus Bremen. Und ob Sie für eine Zentrierung der Bildung wären.
Manche Debatten sind Jahrzehnte alt. Und die gehört dazu. Das war schon ewig so, dass das immer anders bewertet worden ist. Ich meine, dass es aber in bestimmten Bereichen identische Aufgaben gibt, die vergleichbar sind. Aber wie natürlich es bei Einstellungen oder in der Berufsausbildung oder bei Unis gewertet wird, ob das eine Abitur hochwertiger ist als das andere, das sei noch dahingestellt, und das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja. Also so ein Image, das Bremer Abitur hat immer seit Jahrzehnten offensichtlich ein ganz grottiges Image. Irgendwann ist auch mal gut. Also das reicht jetzt auch. Und zumal es, also die Idee des Zentralabiturs ist ja deswegen erst entstanden, weil das sehr unterschiedlich gewertet worden ist. Weil man sagt, naja, das ist ja keine Neigungsveranstaltung, so ein Abitur. Es gibt Rahmenrichtlinien, die sind deutschlandweit gleich. Das sollten die Kultusminister inzwischen beschlossen haben. Und deswegen darf diese Abwertung von bestimmten Bundesländern nicht mehr stattfinden. In welchem Rahmen das jetzt tatsächlich stattfindet, wenn man sich damit jetzt bei einer Uni bewirbt oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es sollte eigentlich gleichwertig sein, wie es unterschiedlich bewertet wird. Das ist ungerecht. Das ist eine uralte Debatte, die einfach historisch schon weitergeführt wird.
Okay.
Und die trifft eigentlich gar nicht mehr zu.